Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Radio Free FM Plattform. Heute Nachmittag, mein Name ist Michael Trost und unser Thema heute Nachmittag ist die Fotografie, beziehungsweise es geht auch um ein Fotoprojekt mit einem schönen Kalender, der hier auch vor mir steht und ja, vor mir sitzen oder stehen, wie man so will. Außerdem, ja, tut unser Gast und ich freue mich, dass er da ist. Hallo und herzlich willkommen, Salvatore Cataldo.
Hallo, wie geht's euch? Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir haben uns ja kürzlich schon mal hier im Radio gesehen und das war ein anderes Projekt, anderes Thema, über das wir da, beziehungsweise was wir da in der Wissensstrahlung berichtet hatten. Wir haben jedenfalls festgestellt, du machst Interessantes, du machst schöne Fotos, du fotografierst und ja, daraus haben wir dann beschlossen, machen wir mal eine Plattform und deswegen sprechen wir also heute eine Stunde über Fotografie, über dein Hobby, über deine Aktivitäten und dein aktuelles Projekt, diesen Kalender. Dennoch, ich würde vorschlagen, Salvatore, wir machen eine kurze Vorstellrunde, dass die Hörer auch ein klein bisschen wissen, wer das Salvatore ist, vielleicht wie lange du schon hier bist, wo, wie war es und natürlich auch den Übergang, wie bist du zu dem Thema Fotografie gekommen und ja, stell dich doch einfach mal kurz den Hörern vor.
Also ihr Leute da draußen, es ist eigentlich sehr einfach. Salvatore Cataldo, ich wohne in Ulm, im schönen Söflingen, bin Italiener. Und mein Gott, wie jeder andere auch, der irgendwann mal nach Deutschland kommt mit seinen Eltern und hier einfach sein Leben lebt in Ulm. Ulm ist eine schöne Stadt, es passt alles, übersichtlich, klein und doch groß und es funktioniert. Zu meiner Person, ja, ich kenne die Szene sehr gut in Ulm, sehr viele Restaurantbesitzer, Barbesitzer, Gastronomen. Und so hat sich das irgendwann mal entwickelt, aus dem Privaten, wenn man im Urlaub geht, macht man Bilder, fotografiert das, Strände, Städte, Begebenheiten und dann erweitert man halt, ja, ich kann das, es sieht gut aus, es passt, die Leute sind zufrieden, ich mit mir selber auch mit den Fotos und dann fängt man plötzlich an, du, ich mache das jetzt mal hobbymäßig. Früher war das, nennt man ja Knipsen, die Hobbyknipser, sagen ja die professionellen Fotografen, die das ja von Pike auf gelernt haben, finde ich sehr schön. Und die Hobbyfotografen sind die Hobbyknipser, die drücken drauf und hoffen wir mal, dass es was wird. Und so hat sich das halt langsam entwickelt. Es wurde immer mehr und mittlerweile fotografiert man halt alles, was man in Ulm und Umgebung sieht. Ob es jetzt Jahrmärkte sind, Veranstaltungen, Cityfest, hier am Judenhof, Trödlermarkt, schöne alte Sachen fotografieren, Sportwagen, Veranstaltungen in der Ulm und Umgebung. Und da ich ja Vespa-Fahrer bin und das Faible für Vespa habe, selber hier vor 10 Jahren mit vielen verschiedenen Freunden einen Vespa-Club gegründet habe, ist man halt auf die Idee gekommen, einen Kalender zu produzieren mit tollen Models, tollen alten Vespas, hier ausschließlich in Ulm und Umgebung und in verschiedenen Locations, verschiedenen Farben der Vespas und die Models natürlich passend dazu, gekleidet im Stil der 60er, 70er, 80er. Bisschen peppig, bisschen sexy, aber nicht zu vulgär, dass es niveaulos rüberkommt, sondern mit Niveau und mit Klasse und mit Stil. Und das hat sehr gut funktioniert.
Also jedenfalls, du hast das als dein Hobby, ist das dein Haupthobby dann wahrscheinlich. Ich nehme an, so viel wie du dann jetzt auch schon aufgezählt hast in Events, dass du dann sehr, sehr oft hier in Ulm unterwegs bist und eigentlich damit auch deine Freizeit ziemlich ausfüllen wird. Und ja, dann bist du eben bei allen Gelegenheiten, wo man hier schöne Bilder machen kann und wo Veranstaltung oder irgendwas ist, wo was geboten ist, bist du mit vor Ort dabei. Das heißt, die Chance, dass man dich in Ulm bei einer Veranstaltung mit dem Fotoapparat sieht, ist recht groß.
Ja, ich habe eigentlich die Kamera immer dabei, sogar wenn ich spazieren gehe, habe ich die Kamera dabei. Kurzes Erlebnis, gestern ich habe einen kleinen Hund, mit dem spazieren gegangen und dann stand halt plötzlich andere Hundeliebhaber da und gleich gefragt, darf ich den Hund fotografieren? Und die, ja natürlich, warum nicht? Ist doch eine tolle Sache. Und so entstehen halt natürlich auch Freundschaften. Oder natürlich, wenn die Besitzer fragen, du, könnten wir nächstes Wochenende mal Bilder von unserem Hund machen lassen? Ja, warum nicht? Ich meine, es passt ja rein. Aber es geht ja nicht nur um die Hunde, auch die Natur zu fotografieren. Alles, was in Ulm für mich schön ist, wird fotografiert. Mhm. Und das ist mein Hobby im Prinzip.
Das heißt, du hast zu Hause bestimmt auch ein großes Archiv an Fotos mittlerweile und bist dann wahrscheinlich dann auch, ja, was das Fotomanagement angeht, ganz gut beschäftigt, oder?
Ja, das Fotomanagement, also das Equipment, es ist eine sehr heftige Geldausgabe. Also es ist wirklich, man gibt sehr viel Geld aus. Ja. Man fängt klein an, wenn man es noch nicht kann, mit den Bridge-Kameras. Das sind die, wo die Objektive von alleine rauszoomen, rein und raus. Und dann stoßt man an eine Grenze, auch von der Pixelzahl, von der Lichtstärke her, von der Dynamik her. Und man erweitert sein Equipment auch mit Objektive. Man kauft dann andere Objektive für Veranstaltungen, für Porträt, für Nahaufnahmen, für Makro. Und diese Dinge, die kosten. Und es sind nicht wenig. Die kosten wirklich sehr viel.
Wie viele Fotoapparate hast du dann dein eigen ungefähr?
Also ich habe jetzt zwei. Eine Canon M3. Das ist eine spiegellose mit Klappmonitor. Die ist sehr handlich unterwegs, auch wenn man mit der Vespa oder mit dem Motorrad unterwegs ist. Die passt in jede Tasche rein. Mhm. Und dann habe ich jetzt die größere. Das ist jetzt die 80D. Die habe ich mir vor kurzem geholt. Die ist einfach umfangreicher. Du kannst mit der viel besser arbeiten. Es macht auch mehr Spaß, mit dir zu arbeiten, auch mit Klappmonitor. Dann braucht man in meinem Alter sich nicht mehr auf den Boden legen. Da kann man Klappmonitor ausschwenken und dann kann man auch besser fotografieren. Mhm. Und natürlich die Objektive dazu. Die passen natürlich. Blitzgeräte, Lichtdiffuser, Reflektor und so weiter. Reflektor für Außenaufnahmen, Leuchten, für Nachtaufnahmen, Scheinwerfer. Das ist alles meins und das ist okay so.
Muss man dann auch ständig irgendwo was Neues dazu kaufen? Ich weiß, auf dem Fotomarkt gibt es ja auch ständig Innovationen, irgendwo wieder neue Produkte, interessante, oder ist so ein Fotoapparat, wenn man ihn mal gekauft hat, kannst du damit auch 5 oder länger Jahre arbeiten? Oder ich weiß, also es gibt ja ständig neue interessante Geräte, Objektive, Effekte natürlich auch, die man damit...
Je hochwertiger die Kameraausrüstung ist, desto länger kannst du sie behalten. Es gibt ja mittlerweile Kameras, die reichen ja bis zu 60.000 Euro. Aber das sind natürlich Profigeräte, die wirklich Aufträge haben, wo die diese auch finanzieren können. Aber für einen Hobbyfotograf, wenn du eine 7D Mark II nimmst, eine 6D II, da bist du zwischen 7.800 Euro. Als Hobbyfotograf reicht die vollkommen. Und es ist ja nicht die Kamera, die die Bilder macht. Es kommt ja auf die Objektive auch drauf an und wie das Auge es sieht. Die Objektive sind eigentlich das. Du kannst eine sehr, sehr günstige Kamera haben und kaufst ein sehr gutes Objektiv und du bekommst gigantische Porträts raus. Da kommt es nicht spezifisch auf die Kamera drauf an. Die sollte im Equipment schon dazu passen, aber die Objektive macht's aus. Jeder Fotograf sagt dir, die Objektive macht's aus.
Also an der Stelle kommen Objektiv, Kamera als solches, Fotograf und natürlich auch ein gewisses Know-how, das man haben muss, natürlich zusammen. Das heißt, nicht hier, du hast vor den typischen Knipser, den Urlaubsknipser so erwähnt, das kenne ich natürlich auch. Man sieht dann die Menschen, die dann irgendwo in Urlaub gehen und bei jeder Ecke und bei jeder Gelegenheit einfach nur draufdrücken, aber natürlich nicht so eine sorgfältige Motivwahl haben oder vielleicht auch nicht aufs Licht achten. Das sind ja schon natürlich theoretische Dinge, die man auch gerade in Bezug, denke ich, auf Licht, auf Bildanordnung, Gestaltung haben muss. Sind es Dinge, die du dir selber dann beigebracht hast oder die du auch erlernt hast oder angelesen oder Kurs mal besucht hast oder hast du dich da eingearbeitet, wie sind da so deine Grundlagen oder?
Ja, es gibt ja genügend Lektüre, wo man sich aneignen kann. Es gibt YouTube-Kanal, es gibt Tutorials, wo man viel lernt und die Sachen sich aneignen kann. Es gibt Zeitschriften oder man ist wirklich mit Freunden unterwegs, die einfach das Know-how schon haben und dir viele Dinge zeigen. Und man lernt im Prinzip ja nur durchs Fotografieren selber. Ich meine, wenn du dir eine Kamera kaufst, Michael, und nicht fotografierst, wie willst du es lernen? Es geht nicht, du kannst es nur durchs Fotografieren lernen und du machst Fehler mit der ISO, mit der Belichtungszeit, mit der Blende. Du machst einfach Fehler und aus diesen Fehlern lernst du. Und es ist eigentlich ein schönes Hobby. Du hältst ja Dinge fest, du hältst ja im Prinzip das Leben fest. Ob es jetzt von Personen sind oder Gegebenheiten oder Veranstaltungen, du hältst ja das Leben fest.
Fotoclubs zum Beispiel gibt es ja in Ulm auch zahlreiche. Also ein guter Freund von mir, der auch sehr, sehr schöne Fotos macht, ist zum Beispiel in einem Fotoclub. Und ich weiß, habe ich auch schon mitbekommen, da tauschen sich die Jungs natürlich auch dann über ihre Fotos und wie hast du es gemacht und Belichtung und dieses. Früher hätte man gesagt, den Film haben wir heute nicht mehr. Heute arbeitet man überwiegend nicht mehr analog, sondern digital. So irgendwie Austausch in einem Club, irgendwie bist du nicht aktiv
dann, oder? Nein, das bin ich nicht. Also nee, ich hätte vielleicht auch gar nicht die Zeit dazu. Jetzt in irgendeinen Club zu gehen und nee, es ist auch nicht mein Ding, da wie in der Schule. Ja, vielleicht würde ich mal Kurse belegen, vielleicht mal Fotobearbeitungskurse oder die einfach da, dass die Handhabung, wie man die Kamera besser nützen kann, mehr rausholen kann. Jeder Fotograf hat ja seine Eigenart zu fotografieren und vielleicht da lernen daraus, Fotos zu machen. Wie kann ich die Person besser in Szene setzen? Wie kann ich sie besser fotografieren mit dem Licht, mit dem natürlichen Licht, mit dem Spiegellicht oder mit dem Schaufensterlicht nachts, wenn die Schaufenster beleuchtet sind, dass man natürlich dann auch den Mensch, die Person, das Model, die Person, die zu fotografieren ist, einfach nur ans Schaufenster stellt und die Beleuchtung vom Schaufenster hernimmt, um ein tolles Lichteffekt herauszubekommen.
Würdest du grundsätzlich sagen, dass das Hobbyfotografieren mit dem Equipment von heute einfacher ist, als das vielleicht vor 30, 40 Jahren gewesen ist? Ich denke auch gerade in Bezug auf die Möglichkeiten, heute digitale Fotografie, du fotografierst, du hast die Daten auf einer Speicherkarte, ziehst sie auf den PC rüber. In meiner oder wahrscheinlich auch deiner Jugendzeit haben wir beide noch das Thema analoge Fotografie wahrscheinlich kennengelernt. Mein Vater hat zum Beispiel auch fotografiert, hat zum Beispiel auch astronomische Aufnahmen gemacht, Himmelsaufnahmen. Und dann hatten wir ein kleines, er hat es Dunkelkammer genannt, also ein kleines Entwicklungslabor. Da standen dann die Bäder, da stand das Fixierbad, da stand dann das Entwicklerbad. Und ein Bild zu machen war unheimlich aufwendig. Dann hat man Abzüge gemacht, mehrmals, dann hat man belichtet, mehr Belichtungszeiten. Das heißt, das Hobbyfotografieren war an sich schon ein sehr, sehr großer Aufwand. Schon, wie gesagt, mit Dunkelkammer und mit Belichtung ist heute einfacher, oder?
Es ist einfacher. Also die erste Kamera, die ich hatte, war eine Yashica. Also da musstest du den Film noch einlegen, ohne Wechselobjektiv. Und du musstest wirklich am Hebel ziehen, um den Film vorzuspulen. Du musstest wirklich vorspulen. Und dann natürlich die Displayanzeige, wie viele Fotos noch zu machen waren. Und es waren halt ein 36er Film. Es gab natürlich den 24er Film, den 12er gab es, soweit ich weiß, den 24er, den 36er. Und das war's dann. Und auch da gab es aber auch schon belichtungsstarke und weniger belichtungsstarke. Und du musstest wirklich den Film zum Entwickeln bringen. Und dann natürlich die Fotos hattest du in der Hand. Heute ist es natürlich sehr einfach. Die Kamera haben für sehr viele Modus-Einstellungen, wo du automatisch mit Hand Nachtaufnahmen, verzerrte Aufnahmen, Fisheye, Stadtaufnahmen. Du kannst ganz anders mit der Kamera arbeiten. Und natürlich siehst du auf dem Display sofort, hallo, das Bild ist nichts, es wird gelöscht, Punkt, neues wird gemacht.
Ja.
Es ist einfacher und durch die Bearbeitungsprogramme, ich nenne jetzt hier keine spezifischen Namen, aber es gibt sehr viele Bildbearbeitungsprogramme, die eigentlich jeder Fotograf, hauptamtlicher Fotograf auch hat. Und die Hobbyfotografen, die rüsten nach, die sind frei erworblich, frei käuflich, man muss sich einarbeiten. Viele lassen aber wirklich die Bilder natürlich, wie sie sind und legen sich auch auf Schwarz-Weiß auf. Die fahren die Dynamik hoch, die Luminanz fahren sie rauf und runter, die spielen mit den Kanälen und die Bilder werden, so wie sie aus der Kamera kommen, heißt es immer, ist es aber nicht, weil die Kamera bearbeitet sie auch, intern schon. Und deshalb, viele lassen sie einfach so, wie es ist, zack, und das ist es.
Ja, also insgesamt würdest du zustimmen und sagen, es ist heute einfacher, die Assistenzprogramme, die so eine Kamera hat, sind auf jeden Fall schon mal hilfreich, aber Man muss trotzdem eine gewisse Befähigung dazu haben. Kenntnisse, von alleine fotografiert sich auch noch nicht. So kann man es etwa wahrscheinlich sagen.
Nein, von alleine geht es gar nicht. Ja. Du musst ja schauen, wenn ich jetzt Personen aufnimmst und da ist es schattig, dann musst du auch schauen, dass das Licht hergeht. Du kannst mit der ISO hochfahren, dann ist aber ein Rauschen da. Das Bild wird verpixelter. Dann stellst du sie in einer gewissen Art irgendwo hin, wo vielleicht ein bisschen mehr Licht herkommt. Oder du hast Reflektoren da oder Scheinwerfer oder arbeitest mit Blitzgeräte. Du musst schon schauen. Es ist wie früher. Fotografierst du im Dunkeln? Ist es das? Früher hat es die Aufsteckwürfel gegeben. Die haben sich mitgedreht.
Ja.
Mit dem Drehen haben sie sich mitgedreht.
Ich erinnere mich.
Ja, aber die neueren, die hochwertigen Modelle, die haben natürlich schon Aufsteckblitze. Aber auch die gingen nur über Batterien verbunden mit einem Kabel mit der Kamera. Und jetzt ist es halt elektronische Verbindung. Früher war es Kabelverbindung. Du musst schon vorausdenken, sagen, du, wenn ich diese Person hinters Haus stelle, dann ist sie dunkel. Die muss davor stehen. Das muss man schon beachten. Aber das beachtet auch jeder Fotograf. Das weiß auch jeder.
Wie ist es eigentlich, weil ich gerade angesprochen habe, die analoge Fotografie mit dem klassischen Film, 24 oder 36 Bilder, die man entweder als Dia oder als Fotopapierbild dann irgendwo als Abzug nachher bekommt. Ist das überhaupt noch, ich meine, gehört zu haben bei Fotografen trotzdem, aber auch noch durchaus ein Thema. Machst du das auch noch oder gar nicht? Hast du komplett?
Ich habe sogar eine Kamera schon, aber ich benutze sie nicht mehr. Ich benutze sie nicht mehr, nein. Viele Fotografen machen das aber.
Ja.
Es wird immer seltener, weil einfach das Moderne, du musst auf nichts mehr weniger achten. Weniger achten.
Gibt es noch irgendwo etwas, wo man sagen kann, die klassische Analogfotografie ist noch in irgendeiner Kategorie besser oder noch leistungsfähiger? Gibt es irgendein Argument, dass man sagen kann, man bleibt für bestimmte Projekte oder Themen noch bei der klassischen Fotografie, ohne auf digital zu setzen? Oder sind die alle mehr oder weniger, also auch bezüglich Auflösung, höhere Auflösung, zum Beispiel Sternfotografie hat man vor oder früher einen ISO 400 irgendwas hochauflösend im Film benutzt. Das konnte eine Zeit lang natürlich Digitalfotografie noch nicht, aber ich glaube, das ist heute kein Punkt mehr, oder? Auch das ist...
Also die Filmfotografie, wo man den Film noch einlegt, also klar, dass die schon längst, längst ausgestorben, außer die sehr, sehr ältere Generation, wo sagt, nee, ich möchte es nicht, aber es hat auch was mit der Technik zu tun, es hat auch was mit dem Auslösen zu tun. Du siehst halt in der digitalen Form, siehst du sofort das Ergebnis. Und das ist der Vorteil, das ist wirklich der Vorteil von allem, was viele jetzt machen. Sie gehen doch wieder einen Schritt zurück zu den Wurzeln und kaufen und suchen alte Objektive. All die Objektive, wo adaptierbar sind, auf die neuen mit bestimmten Adaptern, ob es jetzt für die Sony-Kameras sind, für die Nikon, für die Canon, für die Leitz-Kameras, die sind adaptierbar. Und hauptsächlich werden all die Objektive gesucht, ob sie jetzt ganz spezielle Namen haben, Helios, Trioplan, das Tiar, ein russisches Objektiv, sehr begehrt, mit 20 Blendenlamellen, du bekommst ganz tolle Effekte raus. Das sind lauter Objektive, die momentan viele benutzen, um normale Bilder zu machen. Die Effekte kommen von allein mit dem Helios. Wenn du gegen das Licht fotografierst und die Person, die zu fotografierende, ist vor der Sonne, dann sind das hinten wie Blubberbläschen von alleine. Der Effekt wirkt einfach auf die Linse aus und es sind auch teilweise, also zu 99% aus Metall. Die Linsen sind top. Und man bekommt wirklich sehr gute Objektive momentan auf dem Markt. Ich habe mir jetzt ein paar gekauft, einfach um zu testen, wie die Bilder rauskommen. Man muss natürlich wirklich manuell alles einstellen. Du musst die Entfernung manuell einstellen, du musst die Blende manuell einstellen und du darfst nicht wackeln. Es ist kein Bildstabilisator dabei, es wird nicht automatisch fokussiert. Du musst mit der Hand die Entfernung und die Person oder das Objekt fokussieren. Es ist eine kleine Hilfe da. Die Adapter haben meistens Sensoren drauf. Da zeigt es dir den AF genau an, indem es ein roter Punkt leuchtet, ein rotes Viereck, ein Signal und dann drückst du ab. Und wenn es nicht geklappt hat, musst du nochmal machen. Aber das kannst du ja. Du hast ja keinen Film drin. Du hast ja alles digital gespeichert. Wenn du siehst, es ist unscharf, dann bewegst du dich entweder du ein bisschen oder das Model oder der das Objekt bewegt sich ein bisschen und das funktioniert. Und es wird immer mehr im Kommen sein. Auf Back to the Roots, zurück zu den Wurzeln, heißt es ja, ne?
Also einerseits Equipment Back to the Roots, aber eben die Endauswertung, die Datenspeicherung eben trotzdem digital. Das heißt, man verknüpft ja eigentlich zwei, das Beste aus alt und neuer Welt, wenn man dann so will, und will natürlich die Ablage in der neuen Welt digital mit viel, viel mehr Speichern und, wie du selber gesagt hast, auch schon mit Löschen archivieren und gegebenenfalls nacharbeiten, ist natürlich einer alten Methode weit, weit überlegen, wo du im Prinzip auch kaum, außer vielleicht bei der Belichtung irgendwo nachträglich, also Belichtung, wenn du das Papier dann quasi, wenn du es auf ein Papier bandst, da konntest du ein bisschen tricksen, ein bisschen heller, dunkler, aber sonst war ja eigentlich keine Korrekturmöglichkeit, oder?
Nee, es ist ja, heutzutage ist es so, ein Fotograf wird gebucht für ein bestimmtes Event. Der Auftraggeber bezahlt. Er will perfekte Bilder haben. Ein Fotograf kann es sich gar nicht erlauben, ihm Schrott abzuliefern.
Ja.
Das funktioniert gar nicht, weil er bezahlt dafür. Er hat das Management, wo fotografiert werden möchte, die Vorstandssitzung, wo fotografiert werden möchte. Die möchten das auf ihrer Homepage präsentieren, auf ihrer Internetseite. Da kann sich ein Fotograf es nicht erlauben, sagen, also die Bilder kriegst du dann in 8 Wochen, wenn ich sie mal entwickelt habe, in der Dunkelkammer. Das funktioniert gar nicht.
Ja, ja.
Der will sich spätestens nach einer Woche haben.
Ja. Oder möglichst schon während der Fotosession mal drauf gucken können.
Ja, ich glaube, natürlich.
Durchaus, oder während des Events.
Ja, natürlich. Was ist geworden? Ha, ich muss noch mal ran. Aber auch das kann sich ein Fotograf nicht leisten, weil die Personen, die stehen nur einmal da und dann gehen sie weiter. Also ein Fotograf kann sich das kaum leisten, deshalb muss sein Equipment stimmen, deshalb muss auch die Technik stimmen, und je neuer, desto besser natürlich. Klar, alte Geräte funktionieren genauso, aber auch da stimmt wieder die Technik mit der digitalen Speicherung.
Wobei, wir spielen gleich mal Musik, aber zwischendrin, viele machen ja, glaube ich, auch dann einfach eine Videosequenz und dann selektiert man aus einer Videosequenz einzelne Bilder raus, oder? Also ich weiß zum Beispiel auch, ein guter Freund von mir, der dann bei Sportevents einfach mal eine Sequenz filmt, und die Filmsequenzen haben ja auch mittlerweile HD oder Vollauflösung, und dann guckt er einfach, welche Sequenz passt, und macht einen Snapshot von dem und speichert es dann als Bild.
Das kann gut möglich sein, das habe ich noch nie probiert. Also ich bleibe lieber beim Fotografieren anstatt beim Filmen.
Ja.
Ich habe es noch nie probiert, aber kann gut möglich sein. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt.
Also Sportfotografie, wenn du zum Beispiel vorbeifahrende Autos, den Moment zu erwischen, klar, man kann mehrere...
Das geht mit sehr guten Objektiven, das geht mit schnellen Kameras, das geht wirklich, das geht. Auch da muss man nicht zwingend einen Film draus machen, das geht.
Ja. Schnelle Autos, ja, Italiener lieben doch auch die schnellen Autos. Springendes Pferd zum Beispiel.
Das rote Ding da, die schnellen roten Teile, oder?
Ja, ja, genau. Gut, Salvatore, wir haben schon 21 Minuten gesprochen.
Wunderbar.
Zeit mal für Musik zwischendrin. Und was haben wir hier rausgesucht? Hier liegt eine Band namens Grand National und der Titel heißt New Space to Throw. Dann hören wir uns den Titel einfach mal an. So, die Musik läuft an sich.
Passt.
Musik läuft noch, jetzt läuft auch null, aber es ist nichts mehr zu hören. Na, wir sind auf jeden Fall wieder zurück hier in der Plattform heute Nachmittag mit dem Thema Fotografie. Und mein Studiogast ist Salvatore Cataldo, der hier als Ulmer Hobbyfotograf in Ulm, um Ulm herum unterwegs ist und alle spannenden Events hier doch auch mal fotografisch aufnimmt. Und jetzt haben wir schon ein klein bisschen über Fotografieren, über Technik, über heutige Standards und auch eben die Tools, die du nutzt, gesprochen, Salvatore. Sprechen wir vielleicht mal ein klein bisschen so über Dinge, die du besonders gerne fotografierst. Ich meine, die meisten Fotografen, glaube ich, spezialisieren sich ja dann auch. Also zum Beispiel der eine macht vielleicht nur Porträtaufnahmen, der andere geht überwiegend zu Musikveranstaltungen, macht dort Konzertaufnahmen. Was ist denn so dein Portfolio? Was fotografierst du besonders häufig oder auch besonders gerne? Was ist so deine Spezialität oder eben das, was du bevorzugst? Was kann man dazu berichten?
Ja, es stimmt schon, was du sagst, Michael. Viele gehen in eine Richtung, wie du schon erwähnt hast, Porträtaufnahmen. Manche wirklich auch nur Landschaften. Manche lieben einfach nur Landschaften zu fotografieren. Und das ist ihr Ding. Die befassen sich auch nicht mit Menschen, sondern einfach nur Landschaft. Ob es jetzt Berge sind, Flüsse, Wälder, die Wolkenbildung mit Gebirge davor oder dahinter. Jeder hat so seine Linie. Also, der mich jetzt kennt und meine Bilder gesehen hat, ich fotografiere im Prinzip alles. Auch wenn es jetzt eine Uhr ist auf dem Trödlermarkt, 20 Uhren liegen auf einem Tisch, die gefallen mir vom Motiv her und die werde ich fotografieren, weil mir das in diesem Moment gefällt. Also habe ich eigentlich gar keine spezielle Richtung. Natürlich, klar, als Vespa-Fahrer, der vor 10 Jahren den Vespa-Group hier in Ulm mit viele gegründet hat, ist man sehr oft unterwegs, waren Veranstaltungen fotografiert, wo Vespas sind, ob es jetzt die Ausfahrten sind, die wir machen, die Vespa selber, verschiedene Modelle, die Fahrer in normaler sitzender Position neben ihrer Vespa drauf, wenn sie schrauben an die Vespas. Und natürlich auch andere Städte, ob es jetzt vor ein paar Jahren waren wir in Kroatien beim Welt-Vespa-Treffen, 6000 Vespa-Fahrer aus aller Welt haben sich in einer Stadt getroffen am Meer. Und da hast du viele aus England gesehen, aus Russland, aus Polen, überall her. Und so hat jedes Fotograf seine Linie. Was jetzt mit den Vespas war, natürlich klar, wenn du schon den Hang zu irgendwas hast, dann versuchte das natürlich auszuweiten. Also kam mir die Idee, machen wir doch einen Vespa-Kalender für Ulm.
Ja.
Ulmer Vespas, Ulmer Models, tolle Mädels, hier in Ulm fotografiert. Und da war ich noch nicht so weit mit der Fotografie. Also habe ich mir einen Fotografen geholt. Und mit dem Eugen Müller, einem Top-Fotograf, der die Idee, was ich hatte, mit ihm rübergebracht hat, der hat er gigantisch umgesetzt. Die Bilder sind toll geworden, ästhetisch schön, hochwertig fotografiert, auch in der Bearbeitung her und auf sehr hohem Niveau. Und das haben wir hier in Ulm gemacht und das lief sehr lange. Von April bis September wurde fotografiert. Du musstest verschiedene Faktoren beachten. Das Wetter, hat der Vespa-Fahrer Zeit, hat das Model Zeit, stimmt die Location, sind zu viele Leute da, was nehmen wir, das ist in Ulm typisch, was ist in Ulm nicht typisch, die Plätze durften wir dahin, in der Wilhelmsburg, der Januar, der ist in der Wilhelmsburg fotografiert worden, wir hatten das Glück, rein zu dürfen, für eine halbe Stunde und eine halbe Stunde müssten die Bilder fertig sein. Da muss natürlich auch passen, das Model natürlich auch angezogen sein und der Vespa-Fahrer muss kommen. Und es kamen auch zwei aus Heidenheim, extra aus Heidenheim mit ihrer Vespa hergefahren, um so zu fotografieren. Und das hat funktioniert. Und natürlich, nachdem der Vespa-Kalender fertig fotografiert war, ging es an die Bearbeitung. Und da hat sich der Eugen Müller wirklich Mühe gegeben und das top gemacht. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, wie er es gemacht hat. Und na klar, dann gehst du in den Druck und was machst du mit dem Kalender? Du machst jetzt einen Kalender? Und was hast du davon? Machst du einen? Machst du zwei? Haben wir gesagt, okay, weißt du was, wir machen mehrere und verkaufen den. Und die Hälfte haben wir an die Tumor-Leukämie-Stiftung e.V. hier in Ulm gespendet. Und das hat, also einfach mal was Gutes tun. Einfach mal sagen, okay, jetzt wird gespendet und das Ergebnis war zufrieden. Die Models waren zufrieden und es hat gepasst.
Also habt ihr mehr oder weniger jetzt mehr Dinge miteinander verbunden, dein Interesse für die Vespa, für die klassischen Roller, für die Fotografie und natürlich dann den Gedanken, auch Menschen was Gutes zu tun. Eigentlich eine Kombination aus mehreren Faktoren.
Im Prinzip ja, es war so eine Verkettung. Ich fahre selber Vespa, meine ist auf dem Titelblatt mit drauf. Na klar, man sieht die Stadt Ulm, es soll ja Bezug zur Stadt Ulm sein und die anderen sind von den Vespa-Fahrern vom Vespa-Club Ulm, die sollen natürlich benannt worden, die haben ja mitgewirkt und haben natürlich auch einen Kalender geschenkt bekommen, als Mitwirkung, ist ja verständlich und es soll den Ulmer Teil sein. Ob jetzt wieder einer gemacht wird, das weiß ich nicht, es ist sehr, sehr aufwendig, sehr viel Arbeit. Und du brauchst sehr viel Ausdauer.
Du hast vorher gesagt, ich glaube, ihr habt im April, sagtest du vorher, angefangen und bis September habt ihr allein die Fotos gemacht. Also über die verschiedenen Monate hinweg. Habt ihr dann da ganz spontan dann gesagt, hey, tolles Wetter, heute treffen wir uns um 14 Uhr zum Foto oder ist das schon lange vorgeplant? Ich meine, das Licht muss ja stimmen, die Location muss an der Stelle natürlich gerade zugänglich sein. Wie habt ihr das dann überhaupt gehandhabt? Oder habt ihr da wirklich einen langen Plan gemacht über die Monate, dass man gesagt hat, am so und so vielten kommt das Model und dann machen wir das Bild an der Stelle? Oder ist das wirklich auf Zuruf, hey, super Wetter, wir gehen raus? Oder wie geht man das an?
Oh nee, das kannst du so nicht machen. Da müssen 4, 5 Faktoren müssen da zusammenkommen. Das Wetter, der Vespa-Fahrer, das Model, der Fotograf, die Location Und die Faktoren musst du auch zusammenbringen. Du musst es einfach versuchen, die fünf Punkte zu einer Einheit zu bringen. Und dann wurde gesagt, okay, wir versuchen es am Montag, haben wir uns immer zusammengerufen, wir versuchen es am Sonntag. Und meistens wurde es sonntags fotografiert. Da hat jeder Zeit, da hast du eine gewisse Zeitspanne und meistens immer zwischen 12 und 13 Uhr, 14 Uhr, auch mal abends. Zwar ein paar Aufnahmen sind abends gemacht worden. Das beim Volksfest, das war am Abend. Da in der Friedrichsau war das Ulmer Volksfest, da haben wir abends fotografiert. Und einmal mussten wir nach Neuem ausweichen. Das ist eine gute Idee vom Eugen Müller. Das oberste Parkdeck von einem Parkhaus, da haben wir den Sonnenuntergang mitgenommen. Eben hinten tolle Farben, toller Farbverlauf, den Sonnenuntergang. Und das Model sitzt am Boden, die Vespa gegenüber und in einer Linie. Wunderbar. Und solche Dinge musst du vorplanen. Wo fotografieren wir nächstes Mal? Du machst dir Gedanken, du stellst das Bild dich vor, du fährst vielleicht vorher hin, schaust es an. Und dann wird meistens, geht da eine Stunde, eineinhalb geht da drauf. Fürs Fotografieren in der Zeit.
Und die Models, die sind jetzt nicht direkt mit Zug mit dem Vespa oder sind das auch Besitzer? Nee, das sind sie nicht. Das sind eigentlich Models, die auch sonst irgendwie halt gebucht werden. Also die haben jetzt nicht unmittelbar den Bezug zu dem Roller, oder? Oder waren das auch Besitzer? Ich dachte nämlich erst, wie du es erzählt hast, dass das vielleicht die Besitzer sind, die damit abgebildet werden. Dem ist aber nicht so, oder?
Nein, die Models sind nicht Vespa-Besitzer. Also nicht die Besitzer dieser Vespas. Ja, die sind rein vom Vespa Club Ulm, von den Besitzern hier aus der Umgebung. Und die Models, die haben wir eigentlich, viele kennen wir persönlich, die meisten kennen wir persönlich, die ich kannte. Und wenn ich sie nicht kannte, war der Eugen da, der sie kannte. Und so haben wir uns in Verbindung gesetzt. Und die waren, na klar, toll, warum nicht? Warum nicht mal im Kalender mitmachen, mitwirken? Und die meisten modeln ja nebenher. Und sind auch gefragt für Shootings und lassen sich auch fotografieren, haben ihre eigene Internetseite, soziale Medien haben sie, ihre Seite, wo sie auch Shootings annehmen und gerne fotografiert werden. Es sind auch hübsche Frauen, es sind wirklich sehr schöne Frauen dabei. Alle durchweg, egal ob es jetzt dunkelhäutig ist oder blond oder braun, es sind tolle Mädels dabei.
Aber der Roller steht im Vordergrund, weil doch, oder? Oder beides die Kombination. Ja, macht die Kombination.
Nein, es sollte eine Kombination werden zwischen Vespa. Es sollte ein Gleichgewicht entstehen. Also es sollte niemand im Vordergrund stehen, das Mädchen nicht und die Vespa nicht. Es sollte ein Gleichgewicht entstehen zwischen Vespa und Model. So wie wir früher zu den Messen gegangen sind und ist, und da hat man dann waren immer Frauen auf irgendeinem Auto gesessen. Ja. Es ist so. Und es gab schon früher diese Kalender.
Ich glaube, auf Automessen ist das heute noch so, dass man dann hübsche Models zu den Autos dazu stellt, wenn ein neues Auto präsentiert wird. Dann sitzen immer noch zwei, drei oder stehen oder sitzen um das Auto herum. Ne?
Also ich hab bis jetzt noch keine Männer auf den Autos sitzen sehen.
Stimmt,
ja. Noch keine Männer bis jetzt, nur Frauen.
Ja, ja. Ja, okay. Und auf jeden Fall, ich habe es hier gerade vor mir liegen, deinen sehr schönen Kalender. Wo wir mal gerade durchschauen. Also das erste erkenne ich auch, ist auf jeden Fall in der Wilhelmsburg. Das zweite sieht mir so aus, da in der Fußgängerzone da bei der Frauenstraße runter irgendwo zum Zunteltor, denke ich, oder?
Ich weiß jetzt nicht, was du für ein Blatt hast.
Das ist der Februar.
Zeig mir das mal kurz.
Das ist der Februar.
Das hier ist in der Heimstraße bei der Lichtburg.
Genau, ja, genau. Dann erkenne ich das auch. Also das ist schon in der Stadt entstanden. Und das nächste sieht mir aus, das ist nach Neutorbrücke, gell?
Das ist die klassische, wie die Ulmer sagen, Gasbrücke, ne? Die Stahlbrücke, ja.
Genau. Und das, hier sehen wir was, das ist vor irgendeiner historischen Hütte oder irgendwas?
Also das hat bis jetzt keiner erkannt, wo das war. Da musst du bei der Frauenstraße, wenn du hochfährst zur Frauenstraße, musst du links abbiegen Richtung Haus der Begegnung. Und da gibt es einen Durchgang zum Rosengarten.
Ah, okay.
Einen kleinen Durchgang zum Rosengarten, wo du auf die Stadtmauer kommst. Und da ist rechts ein altes Gebäude.
Also sind auf jeden Fall innerstädtische Aufnahmen. Jetzt haben wir hier noch was. Das sieht nach Sommer und das sieht nach Volksfestplatz aus.
Ja, genau. Das war in der Friedrichsau, wie vorher erwähnt. Da haben wir warten müssen, bis das Wetter gepasst hat. Und dann haben wir vor dem Friedrichsau in der Friedrichsau vor dem Volksfest im Prinzip fotografiert.
Das hier unten sieht mir ähnlich aus wie das Zundeltor wahrscheinlich hier, gell? Also da habt ihr wahrscheinlich.
Das geht Richtung ehemalige Zundeltor-Apotheke, ja. Genau, Zeughaus Auf dem Platz haben wir auch fotografiert vorm Zeughaus und dann geht es ja durch das Zundeltor.
Wenn man jetzt da fotografiert, wie stellt man sicher, dass jetzt nicht gerade in dem Moment irgendwo ein anderes Auto oder was vorbeifährt? Ich meine, ihr braucht dann doch Licht, ihr müsst wahrscheinlich was aufbauen, ausstellen, ihr braucht im Prinzip eine Ruhe. Das kann man ja nicht in der Hektik eines Verkehrs oder dass jetzt Radfahrer oder Fußgänger vorbeirennen. Kann man da dann einfach einen Bereich dann kurzzeitig da irgendwie für sich absperren oder wie geht das?
Nee, du darfst, wenn du fotografierst, abspannen darfst du gar nicht. Ja. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Da musst du dir wirklich eine Genehmigung holen, du bekommst du nicht. Aha. Außer es ist wirklich was sehr, sehr Außergewöhnliches, wo die Stadt bereichern könnte. Aber wir haben uns Plätze gesucht, wo im Prinzip keiner da war. Und mittags zwischen 12 und 14 Uhr sind die meisten sowieso beim Mittagessen. Mhm. Es ist halt so, die meisten entweder beim Mittagessen oder waren dann an den Seen, beim Baden oder unterwegs, was auch immer, was in ihrer Freizeit machen die Leute hier in Ulm. Aber wir haben uns solche Plätze rausgesucht, wo im Prinzip kein anderer mehr vorbei. Und wenn einer vorbeigelaufen ist, die haben halt geschaut, vielleicht eventuell mit ihrem Handy selber Bilder gemacht, kurz. Aber die haben ja nicht gewusst, für was das ist. Mhm. Die wussten ja nicht, dass wir einen Kalender produzieren. Mhm. Die haben nur gesehen, da fotografiert einer eine Vespa. Oh, toll, tolle Vespa, schöne Vespa habe ich auch mal gehabt, die ist manchmal gekommen. Tolle Frau, tolles Model. Oh, schau mal, die machen da Vespa-Bilder. Aber die wussten ja nicht, was dahinter steckt. Mhm. Also war das im Prinzip auch egal. Mhm. Es sind schon Autos vorbeigefahren, aber das interessiert uns nicht. Wir haben auch mal auf der Straße fotografiert, wir haben halt gewartet, bis das Auto vorbei war, bis im Hintergrund gar nichts mehr war und dann hat es geklappt. Hat sehr gut geklappt, ja.
Jetzt habt ihr 12 Kalendermonate. Ich nehme an, ihr habt aber wahrscheinlich auch noch mehr Bilder gemacht, so wie ich dich vorher verstanden habe. Ihr habt wahrscheinlich jetzt einfach eine Auswahl getroffen, aber ihr habt wahrscheinlich auch noch viel, viel mehr.
Ja, also so wie jetzt Eugen hat fotografiert, ja. Als Hauptfotograf, klar. Mhm. Ich habe dann neben ihm ja auch noch fotografiert. Also ich denke mal, so wie mir immer gesagt hat, pro Shooting Zeit, ich schätze mal 70, 80, 90 Bilder. Aha. Ja, wir haben es ja immer wieder an verschiedene Plätze. Im Prinzip, dieser Platz auf der Gasbrücke, haben wir verschiedene Standorte genommen. Aber immer der gleiche Bereich. Einmal in der Mauer, dann die Vespa da hochschieben, dann die Vespa so hinstellen, dann das Model, die Ivana oder die Gigi oder Amalia, wie die jetzt die Models heißen, sitzen vor der Vespa, hinter der Vespa, Bein überkreuzt, rückwärts sitzen, drüber lehnen, nur in den Spiegel reinschauen. Das sind viele Bilder, wo du machen musst und aus diesen musst du sie aussortieren. Was nimmst du? Dann sitzt du da, sollen wir das nehmen? Sollen wir das nehmen? Nein, das möchte ich. Nein, das gefällt mir besser. Das gefällt mir besser. Und so verstreicht natürlich auch die Zeit. Sortier mal 70 oder 80 Bilder aus und das 12-mal.
Kann ich mir vorstellen. Ist ein schwieriger Prozess. Erstmal auf die Hälfte reduzieren wahrscheinlich und dann nachher einfach auf die, 20 Besten und dann vielleicht ja, die Endauswahl treffen. Ist nicht ganz einfach. Das ist schon mühselig. Ich weiß auch, wenn ich zahlreiche Bilder irgendwo habe, da was Schönes auszusuchen, ist nicht ganz einfach.
Es ist schwer, glaub mir.
Ja, gut. Ich würde sagen, Salvatore, wir machen nochmal einen Break. Danach sagen wir dann auch noch, ihr habt ja wie gesagt einen Wohltätigkeitszweck damit verbunden und vielleicht sonst noch über aktuelle Projekte, was du im Laufen hast. Aber ich denke, wir spielen nochmal eine Musik. Und was haben wir denn drin liegen? Moment, muss ich die CD daher suchen? Ich habe was ausgesucht. Und zwar von einer Band, die heißen Markovic, heißen die. Der Titel heißt Life Age. Na, dann spielen wir den einfach mal und hören, was das ist. Radio Free FM, die Plattform. Ja, wir sind schon im dritten Teil sozusagen der Plattform. Musik ist schon wieder passé, das geht ihm alles recht schnell. Wir haben auch in der Zwischenzeit hier noch ein paar schöne Studiofotos gemacht, die man dann, denke ich, auch sogar nachher online angucken können auf Salvatores Seite. Salvatore, oder?
Ja, ich habe ja Facebook eine Seite, die heißt Punto di Vista. Klar, italienisch bezogen, aus Sicht des Betrachters. Ja, jeder sieht ja Fotos anders. Hm. Jeder hat ja ein anderes Auge für das Fotografieren und so sieht er es später auch. Und da kann man natürlich meine Bilder sehen, Punto di Vista auf Instagram sowieso. Heutzutage geht gar nichts mehr ohne Instagram und Facebook, muss ich so deutlich sagen, obwohl meine Kinder mich erst darauf aufmerksam machen mussten, Papa, du musst dich da anmelden, sag ich, oh Gott, wie geht es überhaupt? Und die haben mich eigentlich dazu gebracht, mich dort anzumelden, weil für mich war das soziale Netzwerk nichts. Brauche ich nichts, will ich nicht, was soll ich damit?
Aber ich glaube, es macht natürlich gerade auch, du hast Instagram angesprochen, natürlich eine Software, die vielleicht auch das Fotografieren irgendwie anregt dazu. Machen so viele Leute auch tolle Fotos. Also ein bisschen etwas, was natürlich auch das Fotografieren vielleicht ein bisschen mit befördert, oder? Also es sind viele, glaube ich, ganz ansprechende Bildchen. Also natürlich, manches ist auch einfach, naja, wenn einer sein Essen fotografiert, vielleicht weniger von Interesse. Aber viele machen inzwischen da ganz spannende Fotos, auch mit einfachem Equipment sogar.
Ja, doch das Instagram, viele werben mit Instagram, viele verdienen auch Geld über Instagram. Da musst du wirklich sehr gut sein, damit du Partnerschaften eingehen kannst, ob es jetzt Kosmetikfirmen sind, Bekleidungsfirmen, Sportherstellerfirmen. Da musst du wirklich gut sein und du hast wirklich eine Reichweite. Instagram sieht die ganze Welt. Mhm. Wenn ich jetzt hier reinschreibe, dass ich heute da war und ein Bild von uns mache, von deinem Studio und da Italien mit dazu füge, Italia, und jeder Radio Italia und jeder, wo Radio Italia anklickt, sieht das Bild, dass ich hier in Ulm bin. Na klar, du hast ein Spektrum über die ganze Welt. Du hast Verbindungen weltweit. Im Prinzip weltweit. Jeder, der Internet hat und Instagram hat, hat eine weltweite Verbindung.
Macht es natürlich auch den Fotografen heute oder auch Nachwuchsfotografen leichter, vielleicht sich irgendwie auch zu präsentieren oder Aufmerksamkeit zu erreichen oder mit seinen Projekten dann irgendwo auch irgendwo einfach ein größeres Publikum zu erreichen, denke ich.
Du kannst mit Instagram deine Reichweite steuern.
Ja.
Das kannst du. Es gibt auch bestimmte Kriterien, wo du wirklich, wenn du Zeiten einhältst, und deine Fotos hochlädst und bestimmte Hashtags einsetzt, kannst du deine Reichweite steigern. Viele kaufen ihre Folger, Follow heißen die ja, ne? Ihre Verfolger, auf Deutsch ihre Verfolger. Manche sagen, du, ich mache das für Hobby, ich möchte einfach, dass die Leute, die mich kennen, meinen Bekanntenkreis, meine Bilder sehen. Aber viele Fotografen, oder die, wo fotografieren, lernen von anderen Fotos. Ah, der hat die so fotografiert, so da. Mal schauen, ob ich die Einstellung auch hinbekomme. Und so lernst du eigentlich mit dazu.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich mir auch gerade überlegt oder gedacht habe. Man kann ja immer ein bisschen bei den anderen gucken. Gibt ja wirklich da auch schöne Schulungsbeispiele. Ich glaube, wir kommen noch mal kurz am besten auf deinen Kalender zurück, Salvatore. Wir haben ja schon vorher gesagt, dieser Kalender hat ja auch ein bisschen einen karikativen Ansatz. Und vielleicht erzähl einfach noch mal kurz dazu, was es damit auf sich hat.
Ja gut, was es auf sich hat. Du machst einen Kalender, was machst du damit? Verkaufst du, um Gewinn zu machen? Du weißt nicht, ob der überhaupt gekauft wird. Also, dann geht man in eine ganz andere Richtung. Man spendet. Wohin? Was willst du spenden? Wo willst du spenden? Es gibt hier Spendenorganisationen. Du könntest im Prinzip für jeden gemeinnützigen Verein könntest du spenden. Für mich war es logisch, Ulmer Kalender, es wird hier gespendet in Ulm. Es sollte regionsbezogen sein, regionalbezogen hier in Ulm. Und da haben wir uns den Leukämie- und Tumorvereinigung e.V. in Ulm am Saffronberg ausgesucht mit Elvira Weckerle, eine ganz tolle Frau, in Kontakt getreten. Wir haben gesagt, von jedem verkauften Kalender wird die Hälfte gespendet. Und das hat funktioniert. Wir haben 1.020 Euro gespendet. Mhm. Zusammen mit der italienischen Online-Firma Italobox. Und na klar, Eugen Müller war mit dabei. Wir haben den Betrag gemeinsam oben abgegeben. Es wurde Fotos gemacht, es wurde publik gemacht in vielen sozialen Netzwerkseiten in Ulm und Umgebung. Und die Leute haben sich wirklich daran beteiligt. Im Prinzip habe nicht ich gespendet, sondern die Käufer. Die, wo diesen Kalender erworben haben, haben im Prinzip 9 Euro davon gespendet. Nicht ich habe das gespendet, die haben das gespendet. Mhm. Viele verstehen das, vielleicht haben es nicht sofort, aber es hat funktioniert. Und warum eigentlich nicht eine gute Sache machen? Wenn du was verkaufst, wenn du sowas startest, du wirst dadurch nicht reicher, du lebst dadurch nicht besser. Du machst einfach was. Und es ist einfach, es geht. Man muss es halt irgendwann mal anfangen und es funktioniert. Mhm.
Ja, also ihr habt an der Stelle aus eurem Foto-Hobby ja auch noch ein bisschen was, ja, Karikatives auf jeden Fall dann eingebracht und angefügt. Und eine Fortsetzung, hast du vorher schon gesagt, ihr habt sehr, sehr viele Fotos gemacht. Macht ihr vielleicht nochmal einen Kalender fürs Jahr 2019 oder ist noch nicht entschieden oder noch offen?
Ja, mit den Kalendern ist es immer so eine Sache. Es sind viele Fotos gemacht worden, aber du kannst keine Wiederholung machen. Du kannst keine Wiederholung machen. Es sind die gleichen Models, es sind die gleichen Vespas, es ist fast der gleiche Standort. Es wäre im Prinzip eine Neuauflage, den keiner mehr möchte oder keinen interessiert, weil der sagt ja, den habe ich doch schon. Mhm. die Vespa kenne ich schon, das Model kenne ich schon, die Location kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Und dann müssten wir das Ganze neu machen mit anderen Fahrzeugen, andere Farben, andere Standorte und andere Mädels.
Ja, der Punkt war nur, weil wir vor der Pause gesagt haben, ihr habt so viele Bilder gemacht und es ist ja schade, wenn man dann eigentlich so viele dann nicht irgendwie zu sehen bekommt oder die dann irgendwo nur auf dem Speicher irgendwo vom, abgelegt sind. Wenn ihr im Prinzip, wie viel habt ihr insgesamt, so 12 Kalender waren es dann, wenn ihr 70, 80 pro Monat gemacht habt, 1000 oder mehr Bilder? Also unendlich viele Bilder?
Ich denke mal ja. Also ich denke ja, dass es so viele waren, sicherlich. Ja. Ich habe Eugen nicht gefragt, er hat gesagt, er hatte sehr viel zu tun, er hatte sehr viel Arbeit.
Ja, naja gut, ich könnte auch verstehen natürlich, wenn ihr sagt, jetzt habt ihr so viele Monate daran gearbeitet, dass ihr erstmal dann vielleicht auch ein bisschen genug von dem Thema habt. Aber auf jeden Fall für euch ein Projekt, das euch viel Freude gemacht hat und euch auch ein gutes Gefühl am Ende gegeben hat.
Es war umfangreich, hat lang gedauert, ob wir nochmal sowas machen. Ich denke mal nein, es ist sehr viel Arbeit. Und es stehen ja andere Projekte an, wie Veranstaltungen, wenn einer gebucht wird, du musst da Zeit haben, du musst dir die Bilder bearbeiten. Und es gibt ja viele Ausfahrten, wo ich mit der Vespa mitfahre, die muss ich ja auch noch planen mit anderen zusammen. Man fährt ja jeden Monat irgendwo hin unterwegs mit der Vespa. Ich möchte ja Vespa fahren, ja auch, ich möchte ja nicht nur fotografieren. Und da ist mir auch, Ich glaube nicht, dass nochmal ein Kalender entstehen wird. Ich sage mal nein.
Aber wenn jetzt jemand zu Hause entweder welches Fahrzeug, zwei- oder vierrädrig, sagt, ich möchte jetzt schönes Bild mit meinem Auto oder was weiß ich, Fahrrad oder Motorrad haben, darf der sich bei dir melden, wenn uns jemand zuhört und sagt, er möchte ein Bild und bräuchte ein Bild, oder?
Jederzeit. Er findet mich im Internet unter meinem Namen und kein Künstlername oder kein irgendwie Pseudoname, ganz normal Salvatore Cataldo, Punkt, und das war's. Ganz normal Salvatore Cataldo, da findet er mich, kann mich gerne anschreiben. Man trifft sich, wenn es passt, ist es okay, wenn es nicht, dann ist es auch gut. Man kann mich im Prinzip anschreiben. Ich habe schon Fahrzeuge fotografiert, Tiere fotografiert. In 2 Wochen werde ich ein Pferd fotografieren. Da hat eine Besitzerin gesagt, ob sie nicht solange er noch da ist, möchte ich gerne ihr Pferd fotografiert haben, dann macht man das. Wenn es passt, warum nicht?
Sportevents hast du, glaube ich, mal in der Pause mir erzählt. Hattest du auch schon mal von Boxen, haben wir kurz in der Pause gesprochen. War auch schon mal was?
Ja, das war in der Glacis-Galerie in Neum. Ich habe sehr guten Kontakt zum Tim Mayo, der Management von der Glacis-Galerie, der uns leider verlässt. Sehr netter Mensch, sehr top Person. Da durfte ich den Boxvorbereitungen für die Kickbox-Veranstaltung fotografieren letztes Jahr. Dieses Jahr haben sie jemand anderen genommen, vielleicht Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, weiß ich nicht. Und da durfte ich das Training fotografieren. Ich habe es auch gefilmt und habe diese Bilder und dieses Kurzvideo auf meine Facebook-Seite getan. Und lauter so Sachen, ob es jetzt auch Modenschauen waren mit der Sarah Novak, wo da in Neulm war. Diese Sachen habe ich fotografiert. Im Prinzip als Hobbyfotograf.
Ja.
Und habe es in Glacis-Galerie zur Verfügung gestellt. Weil ich verdiene nichts daran, ich mache es einfach nur als Hobby. Ganz einfach.
Ja. Kennt man sich so untereinander? Also ich kenne jetzt hier in Ulm zumindest auch noch 1-2 andere Fotografen, die ein bisschen ähnlich irgendwo zumindest Konzertfotografie machen, den Matt Bischoff zum Beispiel. Kennt man sich so ein bisschen untereinander? Oder also trefft ihr euch dann auch mit Kollegen immer mal wieder bei Veranstaltungen oder Events? Sind das immer wieder Begegnungen mit Bekannten auch, oder?
Nein, ich kenne sehr viele Fotografen, die das hauptberuflich machen. Auch einer, der bei der Südwestmesse arbeitet und tolle Bilder macht. Ich kenne einige, wo Vespa-Fahrer sind und auch Fotografen sind, ob jetzt als Hobby oder hauptberuflich oder als Nebentätigkeit. Man kennt sich, man schreibt sich auch an, man ist in das soziale Netzwerk verbunden, man sieht auch die Bilder der anderen, aber dass man sich so trifft, nee, das macht man nicht. Jeder hat ja irgendwo ein Stück weit sein eigenes Leben.
Ja, ja.
Auch Privatleben. Man kann nicht im ganzen Leben mit Freunden zusammenhängen, das funktioniert nicht. Ja, ja. Du hast ja deine Arbeit und ein Stück weit dein eigenes Leben auch.
Mit Treffen meine ich jetzt mehr, ob man sich zufällig eben, weil jeder mit dem Fotoapparat losgeht, ob man sich da hier begegnet und dann wieder dort, nicht abgesprochen, sondern mehr zufällig, weil eben doch, könnte ja sein, dass der ein oder andere auf die gleiche Idee kommt, auch dann diesen einen Event zu fotografieren. Also das
Nein, es findet kaum statt. Es gibt Veranstaltungen, Fotowalks in der Stadt, wo sich ein paar Fotografen mit einem oder zwei Models treffen, aber das wurde dann wirklich gebucht. Das wurde wirklich gebucht und das passt dann auch.
Sehr schön. Aktuelle Projekte sonst irgendwo? Wir haben noch gerade 50 Sekunden Zeit. Irgendwo
momentan steht nichts an. Ich lasse alles auf mich zukommen und das war es im Prinzip auch.
Ja.
Das, was kommt, das kommt.
Ja. Und du kannst mal kurz sagen, also deine Bilder kann man auf sozialen Netzwerken angucken und gegebenenfalls kann man dich auch kontaktieren, findet man dort Kontaktadresse.
Gerne, jederzeit auf Instagram findet mich unter meinem Namen Salvatore Cataldo oder auf Facebook Punto di Vista. Ganz einfach.
Prima. Salvatore, die Stunde ist schon wieder rum.
Das geht sehr schnell bei dir, Michael.
Die Plattform ist damit auch schon wieder vorüber. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns gewesen bist und uns berichtet hast. Das war die Plattform heute Nachmittag. Mein Name ist Michael Trost. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören, wünsche einen schönen Nachmittag und sage Tschüss, bis denn.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.